ich mal die Sendung an, sind nur wieder Männer dran. Sonnenstau und Regenpower, auf jetzt, ab geht's. Nehmt die Mauer, nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Bewegte Frauen im Fürstentum Liechtenstein. Ich bin selber in Liechtenstein aufgewachsen, lebe jetzt aber schon seit über 10 Jahren nicht mehr dort. An einer gewissen Demo, Anfang 70er Jahre, weil das Frauenstimmrecht abgelehnt worden ist, von ein paar Frauen, auch Jungen, die 2 Jahre über mir in der Schule gewesen sind, kann ich mich schon noch schwach erinnern. Mein feministisches Bewusstsein ist eigentlich erst in Zürich entstanden. So war es für mich sehr spannend gewesen und hat es mich Wunder genommen, wo denn heute in Liechtenstein die Frauen sitzen, die etwas verändern und die sehr traditionelle Rolle, die ihnen in dem erzkonservativen und patriarchalen Liechtenstein zugeschrieben ist, abschütteln wollen. Ich habe bald gemerkt, dass rückblickend viel Dynamik vom Kampf ums Frauenstimmrecht, wo fängt 1984 in Liechtenstein eingeführt worden ist, ausgegangen ist. Drum ein erster Teil zu dieser Geschichte vom Frauenstimmrecht. Nachdem im 1984 auch in Liechtenstein der Frauen das Recht zugestanden worden ist, sich erstens mindestens punkto Abstimmungen selber für sich einzutreten, haben sich aus deren ersten Frauenbewegung verschiedene Strukturen gebildet. Einige haben versucht und sind dran, ihre Forderungen und Anliegen via die Freie Liste, eine im 68, im 86 gegründete Oppositionspartei, weiterzutreiben. Andere sind mehr auf der Ebene von Bewusstseinsarbeit mittels Kurs, Veranstaltungen, Frauenwoche, Gespräche usw. geblieben. Wieder andere haben konkrete Missstände möglichst schnell angefangen zu lindern. Letztes ist die Infra, die vorher erwähnte Bewusstseinsarbeit, versucht, den Verein Bildungsarbeit für Frauen umzusetzen. Dann gibt es noch seit kurzem den Tagesmütterverein, auch eine Einrichtung, die schon lange gefordert und von unten her geschaffen worden ist. Schlussendlich sind im 86 zwei sehr aktive Frauen, radikale Feministinnen, die schon länger bei der Frauenbewegung dabei gewesen sind, wieder aus der Freien Liste ausgestiegen und haben versucht, eine autonome Frauenbewegung in Gang zu bringen. Das ist leider schnell wieder versandet. Für eine autonome Frauenbewegung, wie da in Zürich fehlt, dünkt mich, eine gewisse Bevölkerungsdichte, ist das Land einfach zu klein. Ich glaube, das kann man einfach nicht vergleichen. Das Wort unabhängig gefällt mir besser. Das lässt sich auf die verschiedenen Frauenstrukturen in Liechtenstein schon anwenden. Ich habe jetzt viel von verschiedenen Strukturen geredet. Tatsache ist, dass einige Frauen oft mehrfach engagiert sind. So kommt es, dass das alles zusammengenommen eine rechte Kraft von der aktiven Frauen in Liechtenstein ausgeht. Die zwei Frauenuntergruppen von den beiden grossen Parteien in Liechtenstein, der Vaterländische Union und der Fortschrittliche Bürgerpartei, die programmmäßig identisch sind, erwähne ich nicht weiter, denn dabei handelt es sich wirklich nicht um selbstständige Frauen. Im Folgenden stelle ich und sie sich selber die einzelne Gruppe vor. Am Schluss fasse ich dann noch ein Gespräch zusammen, wo ich mit der Regine Marxe, einer von denen zwei, wie soll ich sagen, autonome Frauen geführt haben. Sie ist Künstlerin und recht isoliert worden, aber sie gehört immer noch zu dieser ganzen Frauenszene in Liechtenstein. Was mir gefallen hat bei meinen Nachforschungen und Gesprächen mit all diesen Frauen, ist ein Gefühl von Solidarität und von viel Erneuerungskraft, Spontanität. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass alles noch recht neu und frisch ist. Die Geschichte des Frauenstimmrechts in Liechtenstein. Die erste Abstimmung über das Frauenstimm- und Wahlrecht findet 1971 statt. 1816 Männer sind für die Einführung, 1897, also Differenz von 71 dagegen. Die Stimmbeteiligung liegt bei 86%. So ein Resultat ist nicht erwartet worden. Einige Frauen haben schon ein Transparent gemalt, um die Einführung zu feiern. Ein paar Tage später hat es eine Protestdemonstration gegeben. von Frauen, aber auch von sich schämenden Männern. Die Demo, die einzige, von deren ich je gehört habe, ist, wo sie sich vor dem Verwaltungsgebäude befunden hat, von maskierten Männern tätlich heftigst angegriffen worden. Auf Veranlassung und Druck von Frauengruppen gibt es schon 1973 eine nächste Abstimmung. Damals wird die Einführung vom Frauenstimmrecht mit dem deutlichen Mehr von fast 500 Männern bei insgesamt gut 3'800 Stimmgängen abgelehnt. Dann ist es auf Anraten der Politiker lange Zeit still ums Frauenstimmrecht. Einzelne Frauengruppen, so vor allem die Arbeitsgruppe für die Frau, schaffen zwar noch an einer Verbesserung der rechtlichen Stellung der Frau, aber die Erfolge sind bescheiden gewesen. Alle Vorstösse von Seiten der Frauen haben politisch kein Gewicht gehabt. Im Juli 1976 stimmt der Liechtensteinische Landtag die Legislative einer Verfassungsinitiative zu, wo der Gemeinde das Recht einräumt, auf Gemeindeebene das Frauenstimmrecht einzuführen. Die erste Gemeinde, die das fertigbringt, ist im Frühling 1977 die Gemeinde Vaduz. In Schaan wird es im 1981 deutlich abgelehnt, doch dazu mehr später. 1984 gibt die grösste Gemeinde im Unterland, Esche, Liechtenstein kennt zwei, wie soll ich sagen, Regionen, auch Wahlkreis, das kleinere Unterland und das grössere und wichtigere Oberland, wo auch Vaduz und Schaan dazugehören. Also die Gemeinde Esche hat den Frauen die Mitsprachmöglichkeit auf Gemeindeebene gegeben. Mit der positiven Abstimmung in Balzes, Triesen und Triesenberg im April 1986 hat den Fängs das ganze Liechtenstein auf Gemeindeebene das Frauenstimmrecht eingeführt. Doch kommen wir wieder zurück. 1978 tritt Liechtenstein im Europarat, wo der Sitz in Straßburg hat, bei. Damit der Beitritt möglich ist, muss die liechtensteinische Regierung garantieren, dass sie die Menschenrechtsverletzung, nämlich dass die eine Hälfte der Bevölkerung kein politisches Recht besitzt, baldmöglichst beseitigen will. Und wieder bewegt sich nichts. Mit Ski-Argument wird die Karenzfrist für eingeheiratete, also vor der Heirat ausländische Frauen und dass dann die Frauen zum Teil mehr Recht haben auf Gemeindeebene wie liechtensteinische Männer, die nicht in ihrer Heimatgemeinde wohnen, ist kaschiert worden, dass ganz einfach die Liechtensteiner nicht ihre Vormachtstellung und ihre Privilegien haben aufgewählt und dass sie Angst vor starken Frauen haben. Aus diesen Hintergründen erklärt sich, dass Vertreter von Regierungs- und Parteispitze darauf festhaltend, das Frauenstimmrecht nur durch eine Volksabstimmung, wo ja eben nur die verängstigten und um ihre Machtposition bangenden Männer Säge haben, einzuführen. Eine Einführung über den Landtag, eben die Legislative, wäre möglich, scheint aber den Verantwortlichen nach zwei erfolglosen Abstimmungen nicht demokratisch. Und Demokratie gilt ja mindestens zu dieser Zeit in Liechtenstein nur für die Männer. 1981 findet die Abstimmung in Schaan statt, das Frauenstimmrecht auf Gemeindeebene einzuführen. Veranlasst worden ist die Abstimmung durch eine Initiativgruppe von Frauen, die mehr als 400 Unterschriften von echten Liechtensteinerinnen gesammelt hat. Die Initiative ist auch vom Gemeinderat begrüßt worden und er hat den Abstimmungstermin auf Oktober 1981 festgesetzt. Im Informationsbulletin von der Gemeinde Schaan im August vom gleichen Jahr werden ein paar Überlegungen zu dieser bevorstehenden Abstimmung angestellt. Die sogenannten Überlegungen bringen nochmal ganz klar die ganzen Vorurteile und Inhalteargumente zum Ausdruck. Aus dem Zeitungsartikel im Liechtensteiner Vaterland zitiere ich einige von diesen Argumenten. Ein Punkt, der besonders die Nichtbefürworter des Frauenstimmrechts immer wieder hervorbringen, ist das Unbehagen, das zum Ausdruck bringt, man werde in Zukunft von eingeheirateten Ausländerinnen regiert. Beim Untertitel «Was sagen die Frauen dazu?» heißt es. Ein weiterer oft gehörter Einwand ist, ob die Frauen überhaupt das Stimm- und Wahlrecht wollen. Nun, über diese Frage dürfte die Unterschriftensammlung in den Reihen der Frauen bis Ende August Klarheit bringen. Oder Auch der administrative Mehraufwand, wie doppelt so viele Stimmkarten, doppelt so lange Auszählungsarbeit und so weiter, ist ein weiteres Argument, das häufig von den Nichtbefürwortern diskutiert und mit der Frage verbunden wird, ob sich dieser Mehraufwand denn lohnt, wenn, wie weiter argumentiert wird, sowieso alles beim Alten bleibt. Am Schluss heißt es in dem Informationsbülter dennoch, ein Ja würde sicher unsere Demokratie trotz der noch ungelösten Probleme nicht schaden. Also auch wenn der Schane-Gemeinsrat begrüßt hat, dass die Abstimmung durchgeführt wird, so ist er noch lange nicht fürs Frauenstimmrecht gewesen. Bei der Stimmung ist es nicht so verwunderlich, dass also tatsächlich die Schane-Stimmbürger ihre Frauen weiterhin von politischen Rechten aus. Trotzdem hat die deutliche Ablehnung viele Frauen und auch Männer im Land enttäuscht. In der Folge hat auch ein heftiger Leserinnen- und Leserbriefwechsel in den beiden Landeszeitungen stattgefunden. In einem von diesen Leserinnenbriefen mit dem Titel «Kurzstudie über das Seelenleiden der Frauenstimmrechtsgegner» wird der Liechtensteiner Mann, der sich mit Hand und Fuß gegen das Frauenstimmrecht wehrt, beschrieben. Seine Gestalt sei durch einen quadratförmigen, dicken Schädel prägt, der auf einem unförmigen Körper sitzt. Das Wort quadratförmig bzw. das davon abgeleitete Quadratschädel wird in der Folge in die Liechtensteiner Geschichte eingehen. Auch 1981 schließen sich ein paar aktive Frauen zu der Interessengruppe Dornröschen zusammen, wo im Folgenden mit verschiedenen Aktionen Widerwillbewegung in der Frauenstimmrechtskarre bringen. Die Dornrösli haben zuerst einmal Ende 1981 eine Broschüre herausgegeben, Frauenstimmrecht wofür, wo sie erklärend, was die liechtensteinische Gerüchteküche in Bezug auf das Frauenstimmrecht alles in Umlauf gebracht hat und wie die Realität aussieht. Langsam merken die Frauen, dass sie müssen politischen Druck aufsetzen und nicht darauf warten, bis sich der liechtensteinische Mann so weit entwickelt hat, dass er das Frauenstimmrecht einführen will. Um den Jahreswechsel 81-82 herum haben 25 Frauen bei der Regierung Einsprache erhoben, nicht in Stimmregister für folgende Landtagswahlen in einer Gemeinde aufgenommen worden zu sein. Die Regierung hat den Einspruch abgewiesen. Die 25 Frauen haben ihre Beschwerde an der Verwaltungs- und Beschwerdeinstanz weitergezogen, wo sie auch dort abgelehnt worden ist und sie an den Liechtensteinischen Staatsgerichtshof, die höchste Instanz, gelangt, mit der Klage auf Verletzung von einem verfassungsmäßig garantierten Recht. Artikel 31. Alle Landesangehörigen sind vor dem Gesetze gleich. Am 28. April 1982 ist die Klage abgelehnt worden, sowie auch ein Rekurs. Somit sind für die Frauen in Liechtenstein ihre rechtlichen Mittel ausgeschöpft gewesen. Im 82 gibt es noch eine weitere Aktion von der Dornrösli. Zusammen mit der Gruppe Männer für das Frauenstimmrecht machen sie ein Flugblatt, das für das Frauenstimmrecht wirbt. Dominiert wird das Flugblatt von einem stilisierten Quadratschädel. Das Flugblatt taucht im November 1982 in allen liechtensteinischen Haushaltungen auf und setzt gewaltige Gefühle frei. Nicht belustigt über die Ironie, sondern voll empörig. Sogar die Staatsanwaltschaft hat sich damit beschäftigt, weil auf dem Flug zwar Name, Postfach und Bankkontonummer, nicht aber Drucker, Druckart und Verleger gestanden sind, wie es sonst noch nie beanstandet worden ist. Angeklagt worden sind die beiden Dornröslis, Silvia Frick und Regina Marxe, wegen Hilfeleistung an die Verlegung. Die erste ist freigesprochen worden, die Regina hätte nur ein längeres, undurchsichtiges Nachspiel erleiden müssen. Weil sich aber weiterhin nichts bewegt hat, sind etwa Mitte 1983 12 Frauen auf Straßburg gefahren, um beim Europarat mal wieder darauf aufmerksam zu machen, dass Liechtenstein immer noch nicht seiner Verpflichtung, die durch den Beitritt zum Europarat entstanden ist, nachgekommen ist. Wieder zurück haben sie in den beiden Zeitungen einen Bericht von dem Besuch veröffentlicht, wo sie sanft drückend beschrieben haben, mit wem sie da alles gesprochen haben und auf welche Aufmerksamkeit sie gestoßen sind. Der Europaratbesuch hat aber zuerst einmal wieder viel Gemüter zu heftig kritisierenden Leserbriefen von anonymen Telefon- und sonstigen Belästigungen ganz zu schweigen veranlasst. Die Rede war dabei von Nestbeschmutzen, wohlgemerkt, nicht die weibliche Form, Brechstangenpolitik, schadende Sache von der Frau, Denunziation und so weiter. Dann ist es plötzlich schnell gegangen. Gleich danach haben sich die beiden Parteien über eine Karenzfrist für eingeheiratete Frauen geeinigt. Im April 1984 hat sich der Landtag für die Einführung von einer obligatorischen Volksabstimmung ausgesprochen und Ende Juni ist dann endlich das Frauenstimmrecht auch in Liechtenstein eingeführt worden. 2370 Männer haben das so wollen, 119 weniger nicht. Mit der Erreichung von Frauenstimmen und Wahlrecht hat sich die Aktion Dornröschen dann aufgelöst. Aber die Frauen, die sich durch den Kampf um Stimmrecht sensibilisiert und politisiert haben, sind in verschiedenen anderen Strukturen aktiv geblieben und haben weitere Frauen motiviert. Die verschiedenen Strukturen, die aber rein personell recht miteinander verhängt sind, möchte ich der Folge vorstellen. Ein paar Frauen haben Ende auf dem bisherigen Weg weitergemacht und sich für mehr Recht für Frauen eingesetzt. In der Schweiz ist 1981 der Gleichberechtigungsartikel in die Verfassung aufgenommen worden. Liechtenstein war noch weit davon entfernt. Zwar ist schon untersucht worden, wo überall die Frauen benachteiligt ist, aber Änderungen im Gesetz sind nur sehr herzig beschlossen worden. Stoßende Ungerechtigkeiten sind zum Beispiel: ein arbeitslos gewordener ausländischer Ehemann, der noch keine Niederlassung hat, kann samt seiner Kinder ausgewiesen werden, auch wenn seine Frau eine Liechtensteinerin ist. Sogar wenn die Frau erwerbstätig ist, wird dem Mann vorgeschrieben, eine Lohnarbeit auszuüben. Hausmann wäre also nicht möglich. Berufsausübung nur, wenn es der Ehemann duldet. Verwaltung und Nutzung von ehefraulichem Vermögen durch den Mann. Väterliches Recht, Berufswahl vom Kind zu bestimmen. Elterliche Gewalt liegt nur beim Vater. Anfang 1985 hat sich ein überparteiliches Initiativkomitee «Gleiche Rechte für Mann und Frau» gegründet und Ende Jahr hat es eine Volksabstimmung von dieser Initiative gegeben, wo ja dann auch Frauen stimmen können. Dass die Initiative dabei abgelehnt worden ist, ist für viele Frauen eine sehr grosse Enttäuschung gewesen. Ende 1985 hat sich auch eine alternative Oppositionspartei gegründet, die Freie Liste. Dort sind von Anfang an viele Frauen dabei gewesen. Nach dem Musikstück hören wir ein Interview mit der Helen Marxe, einer Frau, die schon seit der ersten und letzten Demonstration dabei ist und eben auch in dieser Freien Liste mitmacht.
Barque vagabonde errant au gré de l'onde me conduisit un jour l'île toute petite mais la fée qui l'habite gentiment nous invite à en faire Thank you. quotidiana, ma la povera mi mena, cherchant partout l'oubli, a pur quitté la terre, si trouvé le mystère, un ore va se taire, en quelque eucalyptus.
Helen Marxe ist Geschäftsführerin von der Freien Liste und schon lange in der Frauenbewegung dabei. Sie hat bei sozusagen allen vorher genannten Aktionen mitgemacht. Das folgende Interview handelt von den Frauen in der Freien Liste und von dem sich immer mehr durchsetzenden Vorschlag, die nächsten Landtagswahlen 1993 mit einer reinen Frauenliste zu bestreiten. Am letzten Freitag hat eine Vollversammlung von der Freien Liste stattgefunden, wo es vor allem darum gegangen ist, über das Aufstellen von einer reinen Frauenliste für die nächsten Landtagswahlen 1993 zu diskutieren. Wenn und aus was für Gründen ist die Idee für eine reine Frauenliste entstanden?
Also die Idee von einer Frauenliste ist schon länger ein bisschen in den Köpfen herumgegeistert. Schon bei den letzten und vorletzten Landtagswahlen, wo die Freie Liste daran teilgenommen hat, und wo sie so Mühe hatte, Kandidatinnen und Kandidaten zu finden, die bereit waren, auf so eine Liste zu gehen, hat man von einer Frauenliste geredet. Dort war es aber mehr eine Verlegenheitslösung, auch bei Gemeinderatswahlen, wo man gesehen hat, man bringt einfach die Leute nicht zusammen. Und das mal war es also keine Verlegenheitslösung, es war gerade von Anfang an eine Frauenliste. Jetzt das Liechtenstein ist für Frauen einfach ein ganzes Harzpflaster. Wir haben ja das Frauenstimmrecht, ist erst seit 1984 eingeführt. Und bei den letzten beiden Landtagswahlen sind Frauen einfach unglaublich gestrichen worden. Also das erste Mal haben wir schon nur ganz wenig aufgestellt. Und in allen drei Parteien sind Frauen weit abgeschlagen auf den letzten Platz gewesen. Bei der Freien Liste sind sie ein bisschen weniger gestrichen worden. Also während der Mann einmal gestrichen worden ist im Schnitt, ist eine Frau anderthalb Mal gestrichen worden. Und bei den anderen zwei Parteien ist, wenn ein Mann einmal gestrichen worden ist, eine Frau 2,5 und in einer Partei sogar 2,8 Mal gestrichen worden. Und es ist also ganz klar, dass wenn Frauen kandidieren, dass sie zum Vornherein also keine Chance haben. Jetzt haben die Idee kommt von den Frauen in der Freien Liste, die auch noch in anderen Projekten arbeiten, also beim Tagesmieterverein und bei einem Frauenhausprojekt. Die haben einfach aus der Erfahrung heraus, dass sie sich immer mehr an Männer wenden und an Männer die Bitte stellen, wo zum Teil das Problembewusstsein einfach nicht da ist. Und wo sie ewig haben müssen erklären und einfach auf keinen grünen Zweig gekommen sind, die haben gefunden, es müsse jetzt mal radikal an den Strukturen etwas geändert werden, sonst kämen mit den Frauen auf keinen grünen Zweig.
Da habe ich gerade noch eine Frage. Zuerst noch ein bisschen zum Anfang, und zwar hast du gesehen, dass da eine reine Frauenliste zuerst einmal eine Verlegenheitslösung war. Das heisst, dass sich mehr Frauen in der Freien Liste da politisch aktiv waren als Männer. Oder warum hätte man da mit Frauen so eine Liste füllen können?
Ja, das hat man überhaupt nicht können. Es war also noch schwieriger gewesen, Frauen auf die Liste zu bringen als Männer. Ich denke, es ist daraus entstanden, wenn man sowieso fast chancenlos kandidiert, dann kann man gerade so gut mal so ein Zeichen setzen.
Also jetzt, du meinst jetzt auch bei den letzten Wahlen?
Nein, bei den letzten Wahlen ist es eigentlich nicht mehr diskutiert worden. Es ist klar, dass man eine paritätische Liste machen will. Es ist dann nicht gelungen, weil zu wenig Frauen bereit waren auf die Liste.
Also dann in dem Fall bei den allerersten Wahlen, wo
bei den allerersten Wahlen und das Jahr darauf bei den Gemeinderatswahlen hat man von Frauenlisten geredet, ja.
Und dann zu einem anderen Punkt, den du später angesprochen hast, dass die Frauen nicht mehr wollen, immer für alles Bitti-Betti machen, da wo es sowieso schon schwierig ist. Das heisst also auch in der eigenen Partei, oder?
Also in der eigenen Partei ist das Klima recht gut für Frauen. Wir haben natürlich den Vorteil, dass, wo die Partei gegründet wurde, ist, dass dort von Anfang an Frauen und Männer dabei gewesen sind. Wir haben also nicht alte, überkommene Parteistrukturen geerbt, mit alten Hasen drinnen, die wissen, wie der Karren läuft, sondern wir haben ganz neu können anfangen. Es wird einfach da langsam Zeit, dass sich Frauen selber können vertreten und nicht immer mehr von Männern vertreten werden. Wie absurd das ist, sieht man erst in der Umkehrung, wenn man das sagen. Also die Frauen können die Männer viel besser vertreten, als sich die Männer je könnten selber vertreten. Aber genau das denkt man sich bei Frauen der Fall.
Wie weit ist eigentlich der Gedanke spalterisch, also in dem Sinn, dass vielleicht die Frauen, die jetzt aktiv sind, also vor allem in der Freien Liste, würden sich selbstständig machen?
Ja, also das ist natürlich nicht abzusehen, aber ich und glaube noch ein Haufen andere haben die Hoffnung, dass es gelingt, die ganze Partei hinter die Frauenliste zu bringen. Das wäre natürlich eine viel bessere Ausgangsposition. Weil in Liechtensteiner Wahlgesetz kann man nicht eine Listenverbindung machen. Also es wäre nicht möglich, dass man mit einer Männer- und einer Frauenliste dort kandidieren und dann einfach die Prozent zusammenzählt und dann so zur Verteilung von Mandat kommt. Mhm. Dazu kommt noch, dass nach der liechtensteinischen Verfassung gibt es eine 8%-Klausel. Also eine Gruppierung, die nicht 8% reicht, 8% von den Wählerinnen und Wählerstimmen, ist gar nicht zur Verteilung zugelassen.
Also geht es in dem Fall gar nicht so gross darum, die 8% zu erreichen, weil das sowieso wahnsinnig schwierig ist, sondern auch sonst ein Zeichen zu setzen.
Ja, also ein Zeichen setzen sicher, aber es geht natürlich auch darum, die 8% zu erreichen. Wir haben das letzte Mal, also bei der ersten Wahl haben wir auf Anhieb 7,1% gehabt. Bei der zweiten Wahl haben wir noch können zulegen auf 7,5%. Dort hätten wir es ziemlich sicher geschafft, wenn nicht 3 Wochen vor den Wahlen eine vierte Partei, also eine bürgerliche Reformpartei, auch noch kandidiert haben und natürlich vom kritischen Potenzial etwas abgezogen haben. Mhm. Aber wir wollten natürlich schon auch in den Landtag kommen. Doch. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass man gesehen hat, dass man das Risiko eingehen kann, also, und dass es auch weiter... Also, nicht so schlimm war, wenn man jetzt dann für einmal im Landtag nicht vertreten wäre.
Mhm. Damit sind wir eigentlich schon ein bisschen bei den Argumenten, die da bei der Vollversammlung gefallen sind, dafür und dagegen. Kommen wir jetzt noch ein bisschen genauer auf die ein. Vielleicht zuerst einmal, was haben die Gegner von so einer und auch Gegnerinnen von so einer reinen Frauenliste, was für Argumente haben sie gebracht?
Also das Hauptargument ist, dass man könnte ein paar Prozent verlieren, also massiv verlieren. Und dass dann der freien Liste oder denen, die jetzt aktiv sind, der Schnuff ausgeht und dass halt dann das Wahlvolk nicht mehr mitmacht. Dass man die Leute überfordert und das fast ein bisschen zumutig ist an die Wählerinnen und Wähler. Das ist das Hauptargument. Ich sage halt, wir sind die einzige ernstnehmende Opposition und wenn wir jetzt mit so etwas kommen, dann
würde ich das nicht ernst genommen?
Wird es nicht ernst genommen, ja.
Was waren die Hauptargumente dafür?
Also eins der Hauptargumente war, dass es mit einer Frauenliste möglicherweise gelingt, eine ganze Liste zu füllen. Das heisst, 15 Plätze besetzen im Wahlkreis Oberland und 10 Plätze besetzen im Wahlkreis Unterland. Das haben wir die beiden vorherigen Wahlen haben wir das nicht fertig gebracht. Sind allerdings, das muss man auch sagen, sind beide Wahlen unter Zeitdruck gewesen. Also bei den ersten Wahlen hat sich die freie Liste etwa fünf Monate vorher überhaupt erst formiert und ist gegründet worden. Und die zweite Wahl, das war ein Überraschungskuh gewesen, weil die eine Fraktion zum Landtag oder zum Parlament aus ist, hat es dann vorzogene Neuwahlen gegeben. Und das ist innerhalb von 6 Wochen gewesen. Da hat man sich auch wahnsinnig schnell müssen alles zusammenstiefeln.
Mhm.
Das mal hat man dann ein bisschen mehr Zeit. Und dann denke ich auch, dass es eine ganz andere Dynamik gibt und dass das ein riesen Motivationsschub war, sowohl für Frauen, also wie auch für die ganz freie Liste. Es ist ja immer so, dass man an Barrieren oder an Tabu, wenn man sie überwindet, dass man da dran wächst, dass etwas daraus entsteht.
Das klingt mir noch interessant, dass eben du siehst, dass die Liste, wenn es nur Frauen sind, vielleicht kann gefüllt werden. Das heisst also, dass wenn das nur Frauen wären, dann würden sich einige Frauen, die jetzt vielleicht ein bisschen im Hintergrund sind, die würden sich dann auch wieder aktiv dafür einsetzen.
Ja, also ich glaube, dass sich die Frauen viel weniger aussetzen auf einer reinen Frauenliste als auf einer gemischten Liste. Und dann ist einfach zu sagen, dass ich bei der freien Liste zum Teil schon ein bisschen andere Männer sind als bei anderen Parteien. Also die so eine Karriere im Sinn haben und sich profilieren wollen, die sind nicht bei der freien Liste, weil das können sie viel besser bei den beiden traditionellen Parteien. Und von dort her ist auch bei den Männern eben nicht ein wahnsinnig grosses Potenzial rum, wo da also so ein Mandat wird ringen.
Mhm. Da vielleicht gerade noch ein bisschen nachgehakt, wer sind die Leute, Frauen und Männer, die in der freien Liste aktiv sind? So, was ist vielleicht gemeinsam oder an Beruf oder an Verwurzelung im Land?
Also gemeinsam ist das ist noch schwer zu sagen. Ich würde es nicht in eine Reihenfolge bringen. Ich sehe jetzt einfach auf, was mir in den Sinn kommt und sage dann vielleicht am Schluss, was das Wichtigste ist, weil das ist noch recht schwierig. Mhm. Also sind fast alle sind freiberuflich oder beamtet. Das Gewerbe fehlt, das ist klar, weil die Aufträge kommen dann natürlich auch nicht mehr so gut, wenn man sich da in die Opposition begibt. Und es sind Leute, die eher ein bisschen links stehen, wo Emanzipation von Frauen kein Thema mehr ist, was so wie selbstverständlich ist und von ein grosses ökologisches Bewusstsein haben.
Sind auch viele Akademikerinnen?
Haben wir einige. Also sicher ist der das Ausbildungsniveau ist recht hoch bei Frauen und Männern. dass es gibt keine rechte Opposition zu Liechtenstein. So muss man es einfach nicht an der Unzufriedenheit aufhängen. Es gibt zwei grosse Volksparteien, die ja, bis jetzt fast, also bis bevor sie Freilisten gab, haben die praktisch 100% abgedeckt. Sie unterscheiden sich ideologisch überhaupt nicht. Mhm. Ich würde sagen, sie stehen beide ungefähr die CVP, eher rechte Flügel CVP. Und ja, die packen halt mal, das heißt, es gibt Absprachen und in den grossen Sachen sind sie sich einfach einig und vor der Wahl gibt es so kleine Geplänkel über Nebensächlichkeiten und das haben inzwischen ein Haufen Leute schon durchschaut.
Ich bin bei dieser Vollversammlung am letzten Freitag auch dabei gewesen und möchte noch ein paar Punkte ergänzen. Nach Pro- und Kontra-Vorträgen und einer Pause hätte ca. anderthalbstündige Diskussion stattgefunden. Eine Frau hat zum Beispiel geäussert, dass sie halt bei Frauen misstrauisch sei, ob sie die Themen, die in der freien Liste aktuell und ihre wichtig sind, unter anderem Ökologie und dritte Welt, wirklich abdecken würden. Etwas, wo sie sich bei Männern gar nicht frage. Aber von viel Skepsis am Anfang und einem Landtagssitz als Ziel hat sich die Diskussion immer mehr auf den Inhalt konzentriert. Es käme darauf an, was vertreten würde. Und wenn verbal für die Anliegen von Frauen eintreten würde, so sage ich es nur folgerichtig, das auch mal konkret durch ein Beispiel zu statuieren. Ferner ist es auch als wichtig angeschaut worden, erneuerungsfähig zu sein, nicht nur kompromissbereit bezüglich der Wählerinnen und Wähler. Es hat sich gezeigt, dass sich einige Frauen angesprochen fühlen würden, mit viel Energie bei einer reinen Frauenliste mitzumachen. So ist es gekommen, dass sich immer mehr von den anwesenden Leuten angezogen gefühlt haben, einmal so etwas auszuprobieren. Was mir Eindruck gemacht hat bei dieser Diskussion, war der Diskussionsstil. Die Leute haben sich ausreden lassen und im Großen und Ganzen recht kurz gefasst. Um etwas sagen zu können, hat er die Betreffende die Hand erhoben und ist vom Gesprächsleiter notiert worden. Der hat auch eingegriffen, wenn jemand nicht hat aufhören können. Dann hat es noch eine Beobachterin gehabt, die zum Beispiel eingegriffen hätte, wenn jetzt in der Mehrheit nur die Männer geredet hätten. Sie hätte mal auch bemerkt, dass Gäste sofort das Wort überkämmten und nicht auf die Warteliste müssten. Beobachterin und Gesprächsleiter wechseln jeweils von Vollversammlung zu Vollversammlungsgeschlecht. Scheinbar ist es früher anders zu und her gegangen, sodass einmal eine Frau ein Grundlagenpapier mit Beobachtungen, wie das immer so gescheit geredet würde und vor allem Männer, zur Diskussion gebracht hat. Die nächste VV hat das Thema: die Arroganz der freien Liste. Oder mit anderen Worten, es geht dann ums patriarchalische Gesprächsverhalten. Ich habe jetzt einiges gesehen zu dieser freien Liste, weil das im liechtensteinischen Umfeld ein wichtiger Ort ist, wo Frauen sich äußern und politisch aktiv sind.